Willkommen zu Maidons Meinung. Gut eine Woche mussten wir auf den Herrn an meiner Seite verzichten. Jetzt ist er wieder da, genesen und steht mir Rede und Antwort. Alfred Maidon, hallo.
Ja, und es war kein Covid.
Es war kein Covid, aber es hat dich trotzdem heftig erwischt, hast du mir erzählt.
Es war eine Erkältung, aber das war im Vergleich zu Covid eine ganz andere Liga. Also das, ja.
Aber jetzt geht es dir wieder einigermaßen gut.
Ja.
Und dem Markt nicht so richtig. Wir sprechen gleich mal über das Gesamtmarktgeschehen. Du standest schon öfter hier an der Stelle, hast eigentlich optimistische Töne verbreitet, gemeint, das müsste jetzt langsam gewesen sein mit der Korrektur, mit dem Crash. Dann haben wir aber immer wieder doch noch tiefere Kurse gesehen.
Genau.
Wie schätzt du es jetzt mittlerweile ein?
Tiefere Tiefs, wie Rudi Völler sagen würde. Ja, wir haben tatsächlich, ich glaube, das letzte Mal stand ich hier, da waren wir noch, hatten wir gerade diesen Zacken nach oben. Es sah wirklich, gut aus. Also wir haben das Tief hier unterschritten, aber diese Erholung, das war so ein bisschen Zinshoffnung, dass die Zinsen doch nicht so stark steigen. Das ist dann schnell wieder abverkauft worden. Gründe gibt es eigentlich keine neuen. Die Anleger fürchten sich weiterhin vor der Inflation, vor den steigenden Zinsen. Und jetzt haben wir nochmal neue Tiefs gemacht. Jetzt gab es wieder eine kleine Gegenbewegung. Ich traue mich jetzt nicht mehr zu sagen, dass es das jetzt gewesen ist. Aber ich kann eins sagen, es wird sicherlich irgendwann wird es das gewesen sein nach unten. Die Stimmung ist ohnehin ja schon lange so schlecht, dass wir eigentlich längst nach oben hätten drehen müssen. Was immer noch so ein bisschen stört, ist die Unsicherheit, wie schlimm alles wird. Also ich habe ein schönes Bild, vergleiche das mit einer Geisterbahn. Es gibt auf dem Volksfest eine neue Geisterbahn. Dann geht man rein und zu Anfang ist alles neu und ungewohnt und man erschreckt sich 100.000 Mal. Bei der zweiten Fahrt ist man schon relativ entspannt, weil man kennt ja schon vieles und erschreckt sich vielleicht nur noch ein oder zweimal. Und so ein bisschen ist es an der Börse auch. Wenn man weiß, wie schlimm es wird, auch wenn es vielleicht schlimm wird, dann ist es gar nicht mehr so dramatisch.
Und das ist die Frage, wann wir die zweite Fahrt hier beginnen.
Genau, wann ist die zweite Fahrt oder wann ist dann sogar die dritte Fahrt oder wann geht man ganz entspannt an die Geisterbahn, wobei die Börse ist ja keine Geisterbahn, also so schlimm ist es jetzt ja auch wieder nicht. Aber nochmal, wer gute Aktien hat, es macht keinen Sinn, jetzt zu verkaufen. Anders sieht es aus bei schlechten Aktien, da gibt es ja genug Beispiele. Es sind so fast für mich so drei Kategorien Aktien. Die einen, die so gut wie gar nicht gelitten haben unter der Korrektur, da gibt es welche tatsächlich. Es gibt dann Aktien, die haben so ein bisschen gelitten. Und es gibt welche, die hat es komplett zerstört, weil auch fundamental vom Unternehmen schlechte Daten kamen. Peloton ist zu nennen, allen voran. Netflix ist so ein Kandidat, der in diese Kategorie fällt. Und bei denen muss man sagen, okay, dann suche ich mir lieber mal andere Werte.
Die haben wir auch heute nicht dabei, also zumindest nicht Peloton und auch nicht Netflix.
Nein.
Wir haben ein paar andere. Tesla natürlich. Da zumindest die 700-Dollar-Marke. Also da haben wir auch einen starken Rücksetzer gesehen. 700-Dollar-Marke hat dann aber gehalten.
Ja, kurz ging es mal drunter, aber ja, nicht sehr lange.
Aber ja, das Bild ist trotzdem noch weiterhin eingetrübt.
Das sieht wirklich schlecht aus, das muss man ganz klar sagen. Charttechnisch ist es sehr schlecht, weil auch jetzt tatsächlich diese Unterstützung hier unterschritten worden ist. Fundamental ist das Problem nach wie vor Elon Musk, der weiterhin sich mit Twitter die Zeit in die Ohren schlägt und der jetzt definitiv da viel Zeit investiert, weil er untersucht hier jetzt wahrscheinlich schon händisch, ob da Bots bei Twitter unterwegs sind. Also er hat tatsächlich ja den Firmenchef gefragt, er soll da einfach mal die Leute, wo man meint, das sind nur Bots, die einfach mal anrufen. Ich würde es nicht wundern, wenn er da Musk persönlich die Leute anruft. Das ist jetzt alles ganz witzig, aber so witzig ist es für die Aktionäre von Tesla nicht. Fakt ist allerdings, dass das Geschäft von Tesla so gut läuft, dass man tatsächlich jetzt auch, es kam gerade über den Ticker, die Bestellung für den Cybertruck außerhalb der USA nicht mehr entgegennimmt. Man hat so volle Bestellbücher, dass man es nicht mehr schafft, das abzuarbeiten. Und Tesla hat ja im Vergleich zu den anderen immer noch relativ hohe Produktionskapazitäten. Shanghai ist noch nicht ganz da, wo sie mal waren, aber in Fremont läuft es und Berlin kommt auch langsam in Schwung. Ich glaube, man ist jetzt bei 80 Model Y pro Woche, oder pro Tag, weiß ich jetzt gar nicht. Es ist noch relativ wenig, aber man muss ja die Produktion langsam hochfahren. Also da ist das Problem nicht. Das Problem ist tatsächlich eher der Mass und natürlich das Umfeld. Aber das ist ein Niveau, da hätte ich nie gedacht, dass wir das nochmal sehen. Umso erfreulicher ist es, eine Aktie zu bekommen, die jetzt auch mit dem KGV auf Basis der Schätzung für 23, 60, 65 wirklich günstig ist.
Also du hast ja gesagt, nicht verkaufen, aber wenn man jetzt noch nicht investiert war die ganze Zeit, vielleicht auch gehofft hat auf tiefere Kurse, jetzt haben wir sie ja, kann man jetzt investieren?
Ja, natürlich. Ich kann auch nochmal in einem Ausverkauf bis auf 600 fallen. Jetzt im Moment kann man sowieso nichts mehr ausschließen, aber wer sie nicht hat und schon lange überlegt hat, feuer frei.
Wir schauen mal auf die chinesische Konkurrenz, quasi BYD. Wir vergleichen die beiden auch gleich noch auf längerfristige Sicht. Aber erstmal aktuell. Wir sehen auch heute gerade am Dienstag deutlich positive Vorzeichen.
Ja, das ist eine Aktie, die gehört zu der Kategorie, die allererste, die unter dieser Korrektur praktisch gar nicht gelitten haben. Man sieht es ja hier, es gab einmal so einen Einbruch im März. Der wurde sofort wieder aufgeholt. Also wir sind im Moment auf dem Niveau von Jahresanfang und nur minimal unter den Rekordständen, die wir letztes Jahr im November hatten. Und davon gibt es wirklich nicht viele Aktien. Und das auch noch vor dem Hintergrund, dass BYD auch noch eine chinesische Aktie ist. China-Aktien haben ja in den letzten Monaten besonders stark gelitten. Wenn man jetzt mal andersrum denkt, wenn dieses schwache Umfeld, diese China-Problematik, wenn das alles nicht da gewesen wäre, dann wäre die Aktie wahrscheinlich, ich würde mal sagen, 50, 60 Euro, sowas auf dem Level. Und ich denke mal, da wird es dann auch noch hingehen, denn von der Nachrichtenlage, ich habe ja hier oft genug die Zahlen vorgestellt, die extrem gut sind. BYD produziert mittlerweile auch extrem viele Batterien. Man ist sehr gut unterwegs. Jetzt hat man einen Joint Venture mit Mercedes-Denza wieder aufleben lassen. Sehen wir gleich noch ein Auto, was man da produziert. Also viele neue Modelle, sehr gute Verkaufszahlen, profitabel. Das ist der BYD Seal nochmal, das Konkurrenzmodell zum Model 3, das jetzt in China auf den Markt kommt. Und das ist der Denza, ich glaube i9, also sehr interessantes Auto. Ob mir das gefällt, weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Dieses Denza Joint Venture hat man schon 2012 eingegangen mit Mercedes. Damals war es 50-50. Jetzt hat man Anfang des Jahres das Ganze verändert. Mercedes hält nur noch 10% und BYD 90%. Und ja, das ist das erste Modell, das erste richtige Modell. Man hat lange Zeit das einfach so liegen lassen, dieses Joint Venture. Jetzt hat man es wiederbelebt und ich bin mal gespannt. Die ersten Vorbestellungen sind sehr, sehr gut gelaufen und ja, einmal mehr ein Erfolg von BYD und das wird nicht der letzte gewesen sein.
Ich wurde schon gerade gesagt, wir wollen die beiden Werte gerne mal vergleichen. Also die Entwicklung der Aktien, das können wir jetzt leider nicht übereinander legen, was viel besser gewesen wäre, aber auf 10 Jahre Sicht die Entwicklung der Tesla-Aktie erstmal.
Genau, das ist leider kein logarithmischer Chart. Was man hier leider nicht erkennen kann, ist der massive Anstieg, den wir 2013 hatten. Da hat sich die Aktie innerhalb von anderthalb Jahren verzehnfacht. Dann ging es lange seitwärts und das kam ab 2020 dann nochmal dieser wirklich massive Anstieg, der tatsächlich nicht stärker war als der, also ein bisschen stärker, aber es kommt leider nicht so rüber. Und BYD ist jetzt auf einem ähnlichen Weg, vielleicht kann man das so ein bisschen erkennen.
Ja, genau, schauen wir uns das mal an, den Vergleich.
Genau, weil BYD ja hinten raus nicht so stark gestiegen ist, sieht man hier größere Veränderungen. Auch BYD hatte einen starken Anstieg hier 2013 bis 2015 und jetzt ging es dann auch oder danach lange Zeit über 5 Jahre seitwärts und auch hier dann den starken Anstieg, aber während Tesla sich in der Zeit verfünfzehnfacht hat, hat sich BYD erst so ungefähr verfünf-, versechsfacht. Also da ist noch einiges an Luft drin und tatsächlich die Bewertung ist natürlich auch im Vergleich zu Tesla deutlich, deutlich günstiger, nur weniger als der doppelte Jahresumsatz. Und während Tesla mit dem, ich glaube, immer noch 12-, 13-fachen Jahresumsatz bewertet wird, also da ist noch viel Luft nach oben. Und wie gesagt, was bei BYD gefehlt hat, die Profitabilität, die Tesla dann auch irgendwann erreicht hat, die ja dann Startschuss für diesen Kursverlauf war, die hat BYD jetzt auch erreicht und daher könnte das eine Parallele ergeben.
Wir werden es beobachten, aber das wäre dann jetzt eine gute Gelegenheit, wenn man sich vielleicht doch nicht bei Tesla noch reintraut, weil man nicht weiß, ob es nochmal $600 oder so, aber wir nochmal sehen, hier.
BYD kann auch nochmal fallen, aber das ist natürlich stark, wenn eine Aktie in dem schwachen Markt nach oben rausgeht.
Ist ja auch technologielastig, also es ist ja kein Value-Titel. Ja,
absolut.
Ja. Na gut, dann schauen wir jetzt mal auf das Thema Batterie. Wir starten mit Warta. Letzte Woche konnten wir uns ja nicht unterhalten über das Zahlenwerk. Die wurden vorgelegt, haben sehr enttäuscht, haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen.
Eigentlich gar nicht.
Also die Reaktion war
Wir haben es vor der Sendung schon gehabt. Das war natürlich der letzte Donnerstag, war natürlich der Tag, der schlechteste, glaube ich, seit vielen, vielen Monaten. An so einem Tag die Zahlen vorzulegen, gut, dieser Termin war lange bekannt, lange geplant, also da konnte jetzt Warta nichts dafür. Die Zahlen an sich waren gar nicht so schlecht, also das erste Quartal war ja schon schlecht erwartet, es war dann auch schlecht und die Prognose fürs zweite Quartal war jetzt auch nicht sonderlich gut, aber auch damit hat eigentlich niemand rechnen können. Was wiederum gut war, dass Warta die Jahresprognose bestätigt hat, das bedeutet, dass das zweite Halbjahr, dass man das deutlich besser erwartet. Also im Prinzip war das ein Non-Event, aber natürlich an einem so schwachen Tag ist die Aktie runterverkauft worden bis, glaube ich, 67 Euro. Das war schon heftig und das war auch zu viel, wie man sieht. Wir sind jetzt schon wieder bei 79, also haben uns schon deutlich wieder von diesen Tiefständen erholt. sehr unglücklich. Aber das ändert überhaupt auch gar nichts an den Aussichten. Wie gesagt, die Zahlen waren im Prinzip wie erwartet, nichts Besonderes. Und das große Bild für mich ist nach wie vor, was passiert in Sachen Elektromobilität. Da haben wohl offenbar einige erwartet, dass Warte sich dazu äußert. Das hat man nicht, weil die Gespräche offenbar noch nicht beendet sind. Man kann ja nicht Sachen sagen, über ungelegte Eier redet man eben nicht. Wann dieses Ei gelegt wird, das weiß ich auch nicht. Das Einzige, was ich relativ sicher weiß, dass es ein großes Ei wird. Also Warte wird höchstwahrscheinlich nicht in Richtung 10 Gigawatt Batteriekapazität gehen, sondern das wird eher was 20, 30, 40 oder sogar noch mehr werden. Mit wem und wie dann die Verhältnisse sein werden, das werden wir alles erfahren. Aber wie gesagt, wer Warte nicht haben möchte, soll die Aktie nicht kaufen. Ich sehe weiterhin Kurse von unter 100 als, ich will nicht sagen gespielten Witz, aber das berücksichtigt die Zukunftsfantasie in keinster Weise.
Vielleicht solltest du die Strategie auch ändern, was diese Ankündigung mit den E-Offensive-News angeht. Du erwartest ja immer morgen, quasi nächste Woche. Nein, wenn du sagst, die kommen nicht mehr, dann kommen sie wahrscheinlich morgen.
Ja, so, nee, umgekehrte Psychologie. Ja, okay, sie kommen nicht mehr.
Gut, ich bin gespannt, ob es funktioniert. Wir schauen unterdessen auf Fryer Battery. Auch da gab es vergangene Woche Zahlen. Wie sind die ausgefallen?
Die Zahlen sind unerheblich. Also Fryer kann ja gar keine Zahlen bringen, weil man nichts produziert. Man ist im Aufbau seiner Gigafactories 1 und 2. Da will man, die haben begonnen, also die Arbeiten laufen. Da will man 2023 mit der Produktion starten. Und es geht eigentlich vielmehr darum, jetzt das planmäßig voranzubringen. Das funktioniert sehr gut, offenbar hat man gemeldet. Und man hat auch noch einen neuen Auftrag gewonnen, 28,5 Gigawatt bis 2030 von einem US-Batteriehersteller. Also das sieht gut aus. Man hat jetzt mittlerweile, 70% der Auslastung der Gigafactories an Verträgen schon unter Dach und Fach. Es sind noch keine endgültigen Verträge. Das sind im Moment nur so Vorab-Verträge. Aber die werden demnächst dann auch umgewandelt, dass sie auch Bankability sind, also bankfähig, belastbar sind. Soweit läuft alles nach Plan, nur der Kurs der Aktie eben nicht. Das sah ja mal ganz gut aus. Wir sind relativ stark wieder fast auf Allzeithoch gestiegen, aber tatsächlich die Marktschwäche hat sogar nochmal die Aktie, glaube ich, zeitweise sogar auf ein neues Allzeittief gedrückt. Aber die Story ist nach wie vor absolut gigantisch. Also wenn bei Fryer alles nach Plan läuft in den nächsten Jahren mit dem Aufbau, die Verträge hat man, wenn man die tatsächlich dann auch umwandelt, dann reden wir hier über einen Jahresumsatz von mehreren Milliarden und einem Gewinn, der auch in Richtung zumindest 600-700 Millionen pro Jahr gehen kann. Und wir haben jetzt eine Bewertung von 1 Milliarde. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Fryer Battery in 4-5 Jahren 10-15 Milliarden Dollar wert ist. Wenn alles nach Plan läuft. Also man hat hier einen potenziellen Verzehnfacher durch diese Batteriefantasie und man hat eigentlich alles da. Jetzt muss man nur exekutieren, also ausführen. Und wenn das gelingt, ja, dann sieht es gut aus. Und natürlich braucht man das gerade bei solchen Werten wichtig, die nur von der Fantasie leben. Die leiden natürlich unter so einem schwachen Umfeld ganz besonders stark. Und darum ist der Kurs da, wo er ist.
Gut, dann hoffen wir, dass das Marktumfeld auch für Fryer wieder besser wird, dass wir steigende Kurse sehen. Die haben wir schon gesehen bei Levent. Wir standen vor ein, zwei Sendungen hier, haben über das Zahlenwerk gesprochen, die Reaktion der Aktie. Wie hat sich seitdem weiterentwickelt?
Ja, natürlich auch hier, die Aktie hat ja diesen Satz nach oben gemacht, ist eigentlich Chart-Agent nach oben raus, wurde dann auch nochmal abverkauft in dem schwachen Umfeld, ist für mich kaum nachvollziehbar. Die Gewinnerwartungen sind nach oben angepasst worden um rund 80%. Also 80% mehr Gewinn macht die Aktie jetzt, als sie da stand. Also die Aktie hat sich nicht verändert, die Gewinnprognosen sind extrem gestiegen und werden auch dauerhaft wahrscheinlich steigen. Es gibt offenbar immer noch Anleger, die sagen, der Lithiumpreis, der ist hier jetzt auf einem sehr, sehr hohen Niveau, dass das nicht haltbar ist, dass der sofort oder demnächst wieder einbrechen wird, das sehe ich nicht. Und ich glaube, je länger sich diese Auffassung durchsetzt, dass dem nicht so ist, dass der Preis auch dauerhaft hoch bleiben wird, dann ist es eine Frage der Zeit, bis die Aktie auch nachzieht.
Livent ist ja genauso wie auch gerade schon Tesla oder BYD und Warta Teil des E-Mobilitäts-Batterie-Index. Der Aktionär und Persona Du hast den ja mit aufgelegt. Den sehen wir jetzt hier auch, die Entwicklung dessen. Genau. BKN übrigens, wer sie wissen möchte.
Genau, das hier ist jetzt das Indexzertifikat. Genau. Das gibt es erst seit, mittlerweile auch schon seit Sommer letzten Jahres. Den Index gibt es schon viel länger. Man sieht es hier, 45 kostet das Zertifikat. Der Index ist immer um den Faktor 10 höher. Der steht also bei 450. Aufgelegt worden ist er zu 100 im Jahr 2019, ich glaub, 19 war es. Also hat sich mehr als vervierfacht in den 3 Jahren. Und man sieht hier im letzten Jahr ist jetzt nicht viel passiert. Aber man sieht auch, wir haben ja jetzt eine schwache Marktphase. Wir hatten jetzt auch keine so starke Korrektur. Also wir waren im Hoch bei 55, jetzt bei 45 sind ja gute 20% weniger. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Und das zeigt eigentlich auch diese relative Stärke, wo die Reise hingehen kann. Natürlich, ich weiß nicht, habe ich das zusammenzusetzen, aber hier jetzt nicht mit dabei. Schwergewicht in dem Index ist BYD mit 25% oder 20% sind es, glaube ich, Gewichtung. Aber es sind auch viele andere spannende Sachen dabei. Lithiumwerte, Livent ist mit dabei. Samsung SDI ist mit dabei als Batterieproduzent. Also schöne Sache, denn die Batterie nimmt doch eine zentrale Funktion, nicht nur bei Elektroautos, sondern auch bei Batteriespeichern für Solar- und Windkraftanlagen ein.
Also wer sich nicht für einen Wert entscheiden kann, oder ja, eben für 7 sind es, glaube ich, insgesamt, der kann sich hier...
Ich glaube 8.
Oder 8. Ja. Dann 7 war der so saubere Zukunft.
Genau, das waren 7.
Gut. Apropos saubere Zukunft, wir sprechen über die Solarbranche. Jinko Solar, was hat sich da in den letzten Tagen, Wochen getan?
Bei der Aktie nicht viel, aber auch hier kann man eigentlich sagen, relative Stärke. Klar, wenn diese Marktschwäche nicht nochmal gekommen wäre, wäre die Aktie wahrscheinlich nach oben raus. Sie war ja schon auf dem besten Weg. War ja eigentlich schon durch. Klar, in so einem Umfeld tut sich die beste Aktie schwer, aber das Umfeld könnte eigentlich kaum besser sein. Es gibt ja, gab jetzt eine neue Studie von, jetzt habe ich den Namen vergessen, vielleicht sehen wir es gerne auf der Grafik, die ich mitgebracht habe. Nee, sehen wir auch nicht. Aber das ist der Solar-Weltausblick und da sind einige interessante Grafiken dabei, die zeigen, dass die Solarbranche jetzt da ist, wo sie lange sein wollte. Hier sieht man mal die Kosten bei der Erzeugung verschiedener Stromarten. Gelb ist Solar, das war im Jahr 2009 noch bei 300 US-Dollar pro Megawattstunde. Das entspricht $3 pro Kilowattstunde an Produktionskosten. Das ist natürlich jenseits von Gut und Böse. Wir sind jetzt das waren 30 Cent. Entschuldigung, nicht $3, sondern 30 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt sind wir bei Kosten von 3,6 Cent pro Kilowattstunde, also $36 pro Megawattstunde. Und das ist ein Preis, der ist natürlich im Vergleich zu allen anderen Energiearten. Wir haben hier oben, das ist Atomstrom, das hier ist Kohle. Das ist Gas, also fast halb so günstig wie Gas sogar in der Produktion. Und das zeigt, dass Solarenergie auch nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll ist.
Nur Wind konnte ansatzweise mithalten. Die waren auf
dem gleichen Niveau. Genau, Wind ist ungefähr auf dem gleichen Niveau, ja.
Dann haben wir noch eine zweite Grafik.
Hier sehen wir mal die installierte Solarleistung weltweit. Das war Ende 2021, das waren es 940 Gigawatt. Wir sind jetzt, wahrscheinlich haben wir die 1000 überschritten. 33% aller Solarmodule sind in China. 13% in den USA, 8% in Japan, dann kommt Deutschland mit 6% und dann kleinere Länder. Das sagt jetzt erstmal nicht viel aus, aber klar, China ist natürlich da schon führend. China ist natürlich auch das größte Land der Welt, was die Einwohner betrifft zumindest. Insoweit ist es auch klar, dass da die meisten Solaranlagen sind. Aber das ist eine schöne Grafik auch aus dieser Studie. Da hat man mal ausgerechnet, wie viel Solarleistung die Länder pro Einwohner haben. Mhm. Und da ist Australien auf Platz 1. Man hat ziemlich genau etwas über 1000 Watt pro Einwohner. 1000 Watt, muss man sich vorstellen, sind in etwa 3 Solarmodule. Also jeder von uns hat 3 Solarmodule, immerhin. Also wow. Ich habe, glaube ich, auf dem Dach gute 20.
Dann hast du meine mit.
Dann hab ich habe dann deine mitgenommen. Aber wir haben ja in Deutschland auch nicht 1000, sondern in Deutschland sind es nur 700. Aber okay. Immerhin, Deutschland ist bei der Solarleistung pro Einwohner auf dem 3. Platz, auf Platz 2 die Holländer. Und hier sieht man ganz interessanterweise, taucht China gar nicht auf, die USA auch nicht. China liegt, ich habe es ausgerechnet, bei ungefähr 200 Watt pro Einwohner. Also selbst China müsste eigentlich nochmal richtig aufholen. Aber die interessanteste Zahl ist eigentlich weltweit die Stromproduktion aus Solar sind 3,7%. Also knapp 4% des Stroms wird erst aus Solarenergie erzeugt. Und da sieht man mal, wie viel Platz nach oben da so ist. Wir sind in Deutschland bei 10%, wir sind relativ weit vorne. Und das alles, diese Erkenntnis, wird den Solarmarkt bewegen. Und hier sieht man mal die installierte Solarleistung weltweit. Wir sind, wie gesagt, jetzt bei 940, 2021. Und je nach Szenario, wenn es schlecht läuft, sind wir im Jahr 2026 nur bei knapp 2000 1000 Gigawatt und wenn es gut läuft bei 2700. Ich glaube ja, dass selbst die optimistische Prognose zu pessimistisch ist, aber mittlerweile sind, also in den letzten Jahren wurden die Prognosen immer stärker angehoben und jetzt mit dem neuen Szenario, mit dem neuen Setup, was wir jetzt haben, die politische Situation weltweit, die wird wahrscheinlich das nochmal sehr dynamisch nach oben entwickeln.
Wir müssen mal in der Zeit zurückgehen, eine Sendung vor 5 Jahren anschauen. Ich habe immer wieder mal auf diese Prognose, glaube ich, geblickt, was die Prognose für 2021 war. Vielleicht.
Auf jeden Fall nicht 1940, da bin ich mir sicher.
Ich glaube auch nicht. Gut, jetzt wechseln wir nochmal ganz, oder wir können nochmal kurz auf jeden Kursular auf den Chart blicken. Aber gut, hast du ja am Anfang schon gesagt.
Ja, jetzt gab es halt nochmal diesen Rücksetzer nach unten, aber dieser Ausbruch ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben und das wird, glaube ich, auch nicht mehr lange dauern.
Dann wechseln wir jetzt nochmal die Thematik. Amazon, da schon mal drauf, hat auch eine extreme Verlustserie, die stärkste seit 2008, seit der Finanzkrise. Ja. 7 Wochen in Folge verloren. Kleine Erholung war zuletzt wieder zu erkennen. Wie könnte es jetzt hier weitergehen? Ist das ein Einstiegsniveau?
Ja, da muss ich ganz klar sagen. Ja. Wir sind jetzt wir haben praktisch alles, was wir seit der Pandemie gewonnen haben, wieder verloren bei Amazon. Wir sind auf dem Niveau von genau vor 2 Jahren, also im April, Mai 2020, kurz nach der Pandemie. Mhm. Und das ist in meinen Augen komplett überzogen. Also ich weiß gar nicht so recht, es hat sich so ein bisschen so eine Eigendynamik entwickelt, Amazon zu verkaufen. Klar, die Q1-Zahlen waren nicht gut, man wächst nur noch mit 7%, aber man ist ja auch im Vorjahr mit über 40% gewachsen. Und das war halt eine Sondersituation und das war klar, das lässt sich nicht aufrechterhalten, aber wir haben jetzt auch eine Bewertung erreicht. Ich glaube, Amazon hat ein KGV von 40. Das gab es auch noch nie, ich kann mich nicht erinnern, also das KGV war immer bei 100 oder mehr. Soweit, klar, 40 kann man sagen, ist immer noch teuer für einen Retailer, aber es ist ja ein E-Commerce-Retailer, der auch noch wächst und ich glaube auch nicht, dass das Wachstum dauerhaft bei nur 7% bleiben wird. Dazu kommt die Cloud-Sparte, die hochprofitabel ist. Also ich muss jetzt nicht Amazon nochmal erklären, was man sehen kann. Klar, die Aktie hat sich deutlich verbilligt und da kann man vermuten, dass da irgendwas Schlimmeres dahinter steckt. Dem ist nicht so. Insoweit finde ich dieses Niveau sehr attraktiv.
Ich glaube, auf 60 Wall Street Analysten covern den Wert und 58 raten tatsächlich zum Kauf.
Ja, das ist vielleicht das einzige Negative.
Das ist ja,
das ist nicht gut. Das ist immer nicht gut. Wenn es andersrum wäre, andersrum wäre es auch nicht gut. Das wäre auch zu schlimm, zu negativ. Aber ja, vielleicht ist das der einzige Hinderungsgrund. Die Stimmung ist noch ein bisschen zu positiv. Okay. Die Stimmung am Markt, die ist wirklich so negativ. Geht kaum schlechter.
Apropos negativ, der EU hat den Impfstoffvertrag mit Valneva zu Wochenbeginn, also diesen Vorabvertrag quasi gekündigt. Was heißt das jetzt für die Zukunft von Valneva?
Ja, es hat sich ja dadurch jetzt nicht so viel verändert, denn die Impfstofffantasie ist ja ich will nicht sagen gar nicht mehr da, aber Valneva kommt ohnehin viel zu spät. Ich weiß nicht, ob man diesen Auftrag überhaupt hätte ausführen können. Aber dennoch, die Aktie ist jetzt auch auf dem Niveau, ja, tatsächlich, wo sie vor dem ganzen Impfstoff-Hype war. Und das finde ich ja wiederum ganz interessant. Also ich habe ja vor Impfstoffaktien seit einiger Zeit, ich will nicht sagen gewarnt, aber gesagt, da ist die Fantasie einfach raus, weil wer lässt sich jetzt noch impfen? Du hast, glaube ich, schon 4 Impfungen,
drei,
oder? 3. Achso, ja. Aber ich habe 2 und ich glaube, ich brauche jetzt auch keine dritte mehr. Und ich weiß nicht, wer jetzt sich noch impfen lässt.
Erstmal nicht. Wir gucken, wie es im Herbst dann wieder weitergeht.
Klar, das kann sich natürlich jederzeit wieder ändern, aber trotzdem ist Valneva jetzt auf einem Niveau, da ist die Impffantasie sowieso schon draußen. Also die war hier natürlich drin und auch noch bei 20, aber jetzt bei 10 Euro. Da wird es wieder spannend, denn Valneva hat natürlich nicht nur Corona-Impfstoff, sondern auch viele andere Impfstoffe. Da haben wir so ein bisschen das Problem, dass viele Impfstoffe gegen Krankheiten sind, die auf Reisen entstehen. aber das kann ja jetzt wieder mehr werden. Also insoweit finde ich das ganz spannend. Natürlich hochriskant, Biotech-Wert, aber bei 10 Euro mal eine Sünde wert.
Gut, das waren die Schlussworte für heute. Das war es nämlich schon wieder. Dankeschön, Alfred.
Gerne.
Danke auch euch. Bis zum nächsten Mal.